Berlin, 19. Juli 2011. Ein Freund feiert seinen 40. Geburtstag und hat Verwandte und Freunde übers Wochenende zu ihm in die Hauptstadt eingeladen. Party, Stadtführung, mit allem drum und dran. Mit einer größeren Gruppe steigen wir am Alexanderplatz aus dem Zug, der uns von Woltersdorf ins Stadtzentrum gebracht hat. Wir warten auf den Stadtführer. Wir, das sind Rebecca und ich, Noah, 3 Jahre alt, auf seinen Beinchen recht schnell schon unterwegs, und Jael, knapp 3 Monate alt, im Tragetuch. Und was passiert? Wir sind kaum angekommen, da ist der Knirps verschwunden. Noah, 3 Jahre alt, in Berlin. 891 Quadratkilometer, also 37 Quadratkilometer größer als der ganze Landkreis Gießen. Super. Jetzt rennt die ganze Reisegruppe erstmal über den Alexanderplatz und sucht den kleinen Kerl. Wir laufen in Seitenstraßen und zurück zum Bahnhof. Eine höchst hektische Zeit. 10 Minuten kommen einem da wie eine Stunde vor. Und dann kommt der Witzbold vergnügt aus dem Eingang vom Karstadt rausgewackelt. Das wäre was geworden, den in Berlin wiederzufinden. Vorhin die Offroad-Tage 2012 auf der Motocross-Strecke. Die Veranstaltung ist schon zu Ende. Wir Feuerwehrleute sitzen noch im Gerätehaus. Das ist so direkt unterhalb der Motocross-Strecke zusammen in Sichtweite der Rennstrecke. Da kommt ein Verantwortlicher vom Veranstalter mit einer Mutter in die Fahrzeughalle. Der Sohn ist verschwunden. 9 Jahre alt, halbwüchsig, geübter Wanderer. Wieso hauen eigentlich immer alle die ab, die gut laufen können? Nach einem anständigen Streit mit den Eltern ausgebüxt und ward nicht mehr gesehen. Also läuft eine Personensuche an. Vollalarm, alle 5 Ortsteile, Polizei informieren. Polizeihubschrauber braucht von Egelsbach knapp 20 Minuten. Dann ist er über Beuern und sucht. Hat vor ein paar Jahren dann auch schon geholfen, einen Jungen wiederzufinden. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist ein Jojo mit seinem Motorrad durchs Feld gefahren, hat mitgesucht. Damals so eine rote Maschine. Die Handyortung gibt nur eine ungefähre Richtung vor, also Rettungshundestaffeln anfordern. 2 Einheiten sind unterwegs zu uns. Mit Lautsprecherdurchsagen fahren wir in der Feldgemarkung herum. Geländefähige Fahrzeuge fahren durch den Wald. 2 Stunden später findet ein Löschfahrzeug den Jungen versteckt im Wald und kann ihn zu seiner Mutter zurückbringen. Manche werden vielleicht mitverfolgt haben, dass in Weilburg nach dem 6-jährigen Pavlos gesucht wurde. Es ging über mehrere Wochen und hat entsprechende Ausmaße angenommen. Feuerwehr, Katastrophen, Schutzeinheiten haben nach ihm gesucht, Hundertschaften der Polizei, Rettungshundestaffeln, Fliegerstaffel, technisches Hilfswerk, Rettungstaucher bis hin zur Bundeswehr mit spezieller Ausrüstung an einem Eurofighter. Und bis zuletzt hat keiner aufgegeben. Leider gehen nicht alle Personensuchen gut aus. Wer fragt in einer solchen Situation denn, wie das betriebswirtschaftlich ist? Wen interessieren da die Kosten und wer sie zu tragen hat? Ich habe noch keinen erlebt, der gefragt hätte, lohnt sich eigentlich der ganze Aufwand, den ihr da betreibt? Welcher Aufwand ist denn auch angemessen, wenn es darum geht, einen Menschen zu suchen und zu retten? Willkommen mitten in unserem Predigttext für heute, Lukas 15, Verse 1 bis 10. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze wiederfindet? Und wenn sie sie dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe die verlorene Drachme wiedergefunden. Ich sage euch, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt zu Gott. Jetzt ist das natürlich ein Text, den insbesondere Menschen hören dürfen, die sich verloren fühlen. Und damit will ich dann auch anfangen. Aber es sind eben auch zwei Beispiele, die Jesus erzählt in Antwort auf die Empörung der Pharisäer und Gesetzeslehrer. Was wir daraus lernen können, wird der zweite Teil sein. Die Bedeutung der Geschichte ist ja kaum zu übersehen. Und es ist gerade kurz nach Ostern nochmal so das zentralste Thema der Bibel überhaupt. Es gibt eine riesige Freude darüber, wenn ein Sünder umkehrt, wenn ein Mensch endlich versteht, dass es gut ist, wenn man sein Leben Gott in die Hand gibt. Wenn sich jemand hat überzeugen lassen, dass die Bibel wahr ist und dass sie wirklich Gottes Wort ist und von dem her wirklich stimmt, dass Gott mich absolut liebt und das Beste für mich will. Wenn jemand akzeptiert und in Anspruch nimmt, dass Jesus stellvertretend am Kreuz gestorben und damit die notwendige Strafe bezahlt hat für meine Lebensweise als ultimatives Opfer. Ein für alle Mal gültig. Die Bibel neigt, glaube ich, selten zu Übertreibungen. Deswegen finde ich manche Stellen umso bemerkenswerter. Zum Beispiel, wenn Johannes in seiner Offenbarung schlicht um Worte ringt, um zu beschreiben, was er gesehen hat später im Himmel, wie das aussehen wird. Da kommt eine Schilderung dabei raus, die versucht, Pracht und Größe und Kostbarkeit irgendwie greifbar zu machen. Er kann es doch nicht. Oder wenn Jesaja davon spricht, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet und das klingt, als würde er dafür mit riesigen Planierrauben antreten und Gebirgsmassive wie die Alpen oder den Himalaya einfach mal einebnet, um ausreichend große Straßen zu bauen, damit der Siegeszug überhaupt Platz hat. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge sollen erniedrigt werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Wenn Gott kommt, dann aber richtig. Und wenn Gott Menschen sucht, dann aber richtig. Unsere beiden Geschichten, 99 Schafe allein zurückzulassen, weil es nicht sein kann, dass auch nur eins verloren geht. Das ganze Haus auf den Kopf stellen für eine einzelne Drachme, vielleicht so ein Tageslohn. Wie viele hätten geschimpft? Jetzt ist die Münze weg, das ist ärgerlich, aber wohl nicht zu ändern. Was soll's, 10% Verluste sind einkalkuliert. Naja, ich habe ja noch Murmeln, ein Säckchen voll, die eine mehr oder weniger. Nein, da ist jemand, dem es wichtig ist, dass nicht eine abhanden kommt. Der will, dass alle gerettet werden, so steht das in der Bibel. Der alle Hebel in Bewegung setzt und der sich für nichts zu schade ist. Er setzt ein, was immer er zur Verfügung hat, bis er das gefunden hat, was verloren gegangen ist, bis er den gefunden hat, der verloren gegangen ist, bis er dich wiedergefunden hat. Kannst du dir vorstellen, dass du Gott so wichtig bist, dass er eine nach menschlichen Maßstäben völlig unsinnige Rettungsaktion an den Start bringt, nur um dich zu finden und nach Hause zu bringen? Kannst du dir vorstellen, dass du für Gott so wichtig bist, dass er am Ende sogar das Leben seines Sohnes dafür einsetzt, dass dein Leben gerettet wird? Nicht im medizinischen Sinne, sondern viel weiter darüber hinaus. The ultimate sacrifice. So sagen die Amerikaner, wenn jemand im Einsatz sein Leben verliert. Zum Beispiel und gerade Rettungskräfte im Einsatz. The ultimate sacrifice, das ultimative Opfer, das er gebracht hat für jemand anderen. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hergibt für seine Freunde. nennt die Bibel das. An die Adresse derer, die sich aus irgendeinem Grund verloren oder zurückgelassen fühlen. Verstehst du, dass du Gott so dermaßen wichtig bist, dass er nichts unversucht lassen wird, um dich zu erreichen und wiederzufinden, so nach Hause zu bringen? Ich brauche dir nicht zu wünschen, dass Gott dir nachgeht, weil das tut er. Aber ich wünsche dir die Erkenntnis der Hagar, und wir haben es tatsächlich schon gesungen. Und ich wusste nicht, dass das Lied kommt. Ich finde es klasse. Am tiefsten Punkt ihres Lebens sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann wird im Himmel ein riesiges Fest gefeiert, wenn du endlich gefunden bist. Und im Himmel, das ist nicht irgendwo noch da oben über den Wolken. Im Himmel, das ist da, wo Gott regiert, wo er der Herr ist. Das ist dann zum Beispiel auch hier in seiner Gemeinde auf der Erde. Auch da herrscht die größte Freude, wenn ein Mensch gerettet wird. Ich bin mir zumindest sicher, hier im Haus herrscht Freude, wenn wir davon hören, dass ein Mensch Gott annimmt und zukünftig Christ oder Bruder oder Schwester genannt wird. Wenn jemand gefunden wird, von Gott gefunden wird. Wie gesagt, diese zwei Beispiele sind eine Antwort auf die Empörung der damaligen Theologen. Wie kann der nur? Sogar zum Essen geht er zu den Sündern. Hallo? Die Geschichten sind sehr freundlich formuliert, aber wenn man lange genug drüber nachdenkt, klingen sie wie eine dezente Ohrfeige. Gardinenpredigt, hatte ich vorhin schon gesagt. Wer mit dem Begriff was anfangen kann, für die anderen Gardinenpredigt ist, wenn der Vater den Sohn in Senkel stellt. So grob gesagt. Ihr geistlichen Führer, ihr habt eine Verantwortung für die Menschen, die euch anvertraut sind. Wie kann das also sein, dass sie verloren gehen? Und damit wir da auch genau hingeschaut haben, es geht hier nicht darum, neue Menschen zu werden, neue Christen zu werden. Menschen, die noch nie dabei waren. Die Wortwahl macht klar, es geht um Menschen, die schon dabei waren, die schon Teil der Familie waren und dann aus irgendeinem Grund abhanden gekommen sind. Er hatte 100 Schafe und jetzt fehlt eins. Nicht er hatte 99 und er hätte jetzt gerne 100. Ne? Abgesehen davon, wie kann das jetzt uns als Gemeinde oder als Einzelnen, als Hauskreis, als Familie, als Clique helfen? Ich habe mich gefragt, warum geht jemand verloren? So wie das Schaf oder der Groschen. Unter normalen Umständen würde das doch gar nicht passieren. Also, warum geht jemand verloren? Vielleicht muss das gar nicht passieren. Vielleicht gibt es Dinge, die dabei helfen, einen Menschen erst gar nicht zu verlieren. Ich finde die Frage, warum, dabei ungemein hilfreich. Sie ist nicht anklagend gemeint, nicht anklagend gestellt, nicht dieses leidige, warum lässt Gott das zu? Warum hast du das gemacht? Sondern eher interessiert, lernbereit. Sie hilft, auf die Ursache der Dinge zu kommen, was dann schon Lösungswege aufzeigen kann. Egal, ob das in der Betriebswirtschaft ist, warum verlieren wir an bestimmten Stellen Geld oder in Konflikten? Warum denkst du so? Warum verhältst du dich so? Ich habe bis jetzt gute Erfahrungen mit dieser Warum-Frage gemacht, weil sie hilft zu verstehen. Und was man verstanden hat, daran kann man arbeiten. Also, warum gehen Menschen verloren? Warum verlassen sie die Gemeinde oder glauben am Ende sogar ohne Gott leben zu wollen, leben zu können, vielleicht sogar besser leben zu können? Was lernen wir daraus? 3 bis 4 Möglichkeiten. Das eine, sie gehen aus purem Interesse, aus purer Neugierde. Es gibt ja so vieles zu entdecken, auch außerhalb der Gemeinde. Oder auch außerhalb der frommen Blase, also in der Welt, wenn man das so bezeichnen will. Am Ende dann vielleicht außerhalb des Glaubens. Gefühlt ist das Gras beim Nachbar ohnehin immer grüner, wobei ich dieses ewige Vergleichen und die permanente Unzufriedenheit für eine große Krankheit unserer Zeit halte. Dieses ständige Misstrauen, zu kurz zu kommen. Was ist mit "Lass dir an meine Gnade genügen" und "Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz"? In den Psalmen lesen wir die Klage darüber, dass es den Gottlosen scheinbar besser geht als den Menschen, die mit Gott leben. Sich dann von Gott schenken zu lassen, dass es eine Zufriedenheit geben darf, ein Genügen lassen. Etwas, das diese Unzufriedenheit übertrifft, weil ich mich von Gott versorgt weiß und sage, mehr ist nicht notwendig. Das mit den anderen Gemeinden ist gar nicht so kompliziert. Klar machen andere Gemeinden manches anders, setzen andere Schwerpunkte, haben andere Möglichkeiten. Aber bitte, vor allem sind das auch Christen, es sind Geschwister. Es ist erstmal nichts Problematisches dabei, sich in anderen Gemeinden umzusehen, mal andere Gottesdienste zu besuchen. Vielleicht lernt man was daraus und dann kommt man in die eigene Gemeinde zurück, berichtet davon und unterstützt vielleicht sogar dabei, Veränderungen zu gestalten. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bleibe dann doch dort, dann mag das so sein, aber dann geht man nicht im Streit, sondern schaut, dass das ein gutes, gesundes, gesegnetes Weiterziehen ist. Das mag für eine Gemeinde wie ein Verlorengehen aussehen oder sich so anfühlen. Wir haben einen Menschen verloren. Mit Blick auf den Menschen ist es erstmal nicht so problematisch. Der ist bis jetzt noch nicht verloren, der ist nur woanders. Wie war das mit dem Geld? Das ist auch nicht verloren, das gehört nur jemandem anderen. Etwas, was dazu führen kann, dass Menschen verloren gehen, ist die fehlende Aufmerksamkeit. Ich glaube, heute, 14 Jahre und eine Ausbildung in Selbstverteidigung später, würde mir Noah nicht mehr so schnell abhanden geraten. Wir haben während der Trainerausbildung eine interessante Sache geübt. Michael Stahl hat einen Teilnehmer heimlich aus dem Trainingsraum rausgeschickt. Wir haben weiter trainiert, haben es ja nicht gemerkt. Und dann irgendwann das Training unterbrochen und gefragt, sind wir eigentlich noch vollständig? Es hat ein paar Minuten gebraucht, bis wir miteinander zusammen festgestellt haben, wer denn überhaupt alles da ist und ob überhaupt jemand fehlt und wenn ja, wer. Es war eine sehr spannende Übung zum Thema Aufmerksamkeit. Kriegen wir das überhaupt mit? Fällt uns das in der Gemeinde auf, wenn jemand fehlt? Also mehr als einmal und nicht nur deswegen, weil er oder sie gerade im Urlaub ist oder krank im Bett liegt. Man kann auch da sein und trotzdem irgendwie abwesend, alleine, abgehängt sein. Kriegen wir das in der Gemeinde mit, wenn wir jemanden vermissen, wenn jemand verloren geht, unter uns verloren geht? Und wie reagieren wir, wenn das passiert? Fehlende Aufmerksamkeit. Thema Streit und Schuld. Wie machen Kinder das, wenn sie heimlich die ganze Tüte Chips niedergemacht haben oder die ganze Packung Ferrero-Küsschen zum Abendessen vernaschen? Sie verstecken die Tüte oder die Papierchen hinter dem Schrank oder im Bad zwischen den Handtüchern? Jedenfalls, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Und manchmal versteckt man auch sich selbst. Das ging im Paradies schon los. Natürlich war das ein Riesenfehler, von dem Baum zu essen, von dem Gott gesagt hat, lass die Finger davon. Aber auf die konkrete Frage Gottes, der selbstverständlich Bescheid wusste, hätten Adam und Eva sagen können, Gott, wir haben Mist gebaut, du hast gesagt nein und wir haben es trotzdem gemacht. Ich behaupte, wir hätten die ersten paar Kapitel in Mose vermutlich anders schreiben müssen oder heutzutage anders lesen müssen. Nein, die beiden sind erstmal abgehauen, haben sich versteckt, aus Scham, wegen des schlechten Gewissens. Und dann haben sie die Verantwortung von sich weggeschoben. Die anderen sind schuld, immer, jedes Mal. Ich bin nur das arme Würstchen, der das abbekommt. Die Schuld reflexhaft bei den anderen suchen, ist auch eine Art von Fluchtreflex. Dabei zeigt die Bibel den Ausweg auf, die Versöhnung. Auch wenn das bisweilen furchtbar unangenehm ist und unglaublich schwer fällt, aber es geht kein Weg dran vorbei. Vielleicht ist das einer der wichtigen Punkte, weil das mit zusammenhängt, mit dem Verlorengehen. Ich habe Schuld, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber es ist mir peinlich und bevor mich da irgendjemand drauf anspricht und bevor ich irgendwas klären muss, bin ich lieber weg. Es geht um die Flucht vor Gott und darum, dass es einen von Gott geschaffenen Weg zurück gibt. Zurück zum Vater, die Geschichte vom verlorenen Sohn, haben wir ein paar Verse später und ich glaube nächsten Sonntag dann. Ich bin jetzt still, sonst brauchst du nicht mehr reden. Das muss dem verloren gegangenen Schaf gesagt werden. Das muss das Schaf hören. Oder der Groschen, soweit er was hören kann. Es gibt einen Rückweg. Und unser Job ist es, das dem Schaf und dem Groschen zu erzählen. Das ist unsere Aufgabe. Über das Thema Streit hatte ich vor ein paar Wochen ja schon gesprochen in der Predigt über Lukas 12. Ja, man kann zu einem Thema unterschiedliche Meinungen haben. Sich darum zu streiten ist erstmal nicht das Problem. Die Frage ist, wie dieser Streit geführt wird. Wenn es nicht mehr um die Sache selbst geht, sondern um die Person, dann wird es schlecht. Ich denke an einen alten Freund, der auch jahrelang im Jugendkreis und Hauskreis war und eigentlich zu den Christen gehört hat. Und der erlebt hat, wie schlecht Menschen und leider auch Christenmenschen miteinander umgehen. Und daraus für sich den Schluss gezogen hat, dann brauche ich das mit dem Glauben alles auch nicht mehr. Seitdem war er nicht mehr gesehen, also zumindest in unseren Kreisen, wenn ich das so sagen darf, nicht mehr gesehen. Und bis jetzt auch kaum bereit, darüber zu reden. Nicht über die Geschichte selbst, die ist wohl bekannt, aber darüber zu reden, ob es einen Weg zu Gott zurückgeben kann. Das ist aus seinem Standpunkt aus tatsächlich logisch und konsequent. Aber aus christlicher, aus seelsorgerlicher Sicht einfach traurig. Wir haben eine Verantwortung dafür, wie wir miteinander umgehen. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass unser Umgang miteinander nicht dazu führt, dass Menschen sagen, dann brauche ich das ganze Zeug mit Gott nicht. Was Jesus den Gesetzeslehrern und den Pharisäern antwortet, ist auf der einen Seite was ganz Tolles. Gott geht den Menschen nach. Ist auf der anderen Seite der deutliche Hinweis, Freunde, warum muss ich eigentlich euren Job machen? Ihr seid die geistlichen Führer. Warum geht ihr denn nicht zu den Sündern, wenn ihr schon wisst, wer sie sind? Warum sucht ihr nicht mit ihnen zusammen Wege, zurückzukommen? Warum grenzt ihr sie aus? Kommt alleine zurecht. Über den Text könnte man eine ganze Stunde oder mehr drüber nachdenken. Vielleicht wäre das mal was für einen Hauskreisabend oder eine Bibelstunde, eine Gemeindeleitung. Warum geht ein Mensch verloren? Wo und warum habe ich das erlebt? Welche Optionen gibt es? Welche Hilfs- und Lösungsmöglichkeiten, ihn zurückzubringen? Sitzen hier eigentlich mehr Schafe oder mehr Hirten? Mehr Groschen oder mehr Frauen auf der Suche nach dem Geldstück? Ich glaube, wir wechseln immer wieder unsere Rollen. Vielleicht bist du momentan ein Schaf, das abhaut. Oder die Münze, die irgendwo unter den Schrank gekullert ist, aus irgendeinem Grund verloren gegangen. abgehängt. Nicht mehr Teil des Ganzen. Aber du wirst gesucht. Und hoffentlich irgendwann an dem Punkt sein wie Hagar, die sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du findest den Weg zurück. Oder bist gerade einer der Hirten und versuchst, deine Herde zu organisieren und die einzusammeln, die abhanden gekommen sind. Oder die Frau, die das Haus auf den Kopf stellt. Vielleicht in der Verantwortung in der Gemeinde oder im Hauskreis oder zu Hause, im persönlichen Umfeld. Denkst gerade konkret an den einen oder anderen Menschen, der verloren gegangen ist. Ich wünsche euch bei allem Nachdenken und Tun Gottes Segen. Amen.